möchte gerne zum Anfang von dieser Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass wir hier zusammenkommen, dass wir uns versammeln und aus deinem Wort hören. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mitten unter uns bist und dich darum bitten, dass du ja, unsere Augen, unsere Ohren und unsere Herzen öffnest. Dass wir sehen dürfen, dass wir hören dürfen und dass wir verstehen dürfen, was du uns heute Morgen willst sagen. Amen. Hast du schon mal gehört, was alles drin steht in dem dicken Buch, das nie vergeht? Ich will dir etwas sagen aus diesen Seiten, es ist brandaktuell, doch aus alten Zeiten. Hast du schon mal gehört, was alles drin steht in dem dicken Buch, das nie vergeht? Ich will dir etwas sagen aus diesen Seiten, es ist brandaktuell, doch aus alten Zeiten. Ich will dir sagen, es ist mir so wichtig. Das Wort, das drin steht, ist so vielschichtig. Konkret will ich anfangen und erzählen von einem Gott, der alles auf den Kopf stellen kann. So klingen einige Ziele, die ich vor etwa 6-7 Jahren mal geschrieben habe. Das hätte irgendwie ein kleiner Rap sollen werden, aber ich habe es nie vollendet. Aber ich möchte euch heute wirklich von diesem Buch erzählen. Es ist aus alten Zeiten und doch brandaktuell. Und es ist so vielschichtig. Ich möchte gerne den heutigen Bibeltext vorlesen. Ich lese heute aus Matthäus 1, die Verse 1 bis 17, also ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nashon. Nashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubabel. Serubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eliasar. Eliasar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder, von Abraham bis David, sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Wow! Es ist alles gesagt. Ich bin wirklich begeistert von dem Text. Wir sind ja mitten in dieser Predigtserie Herzensbotschaften. Und wir wollen über Bibelabschnitte predigen, die uns am Herzen liegen, die uns begeistern und bewegt haben. Und dieser Bibelabschnitt begeistert mich echt. Und ich möchte euch heute zeigen, warum und wieso. Und ich hoffe, dass am Schluss vom Gottesdienst auch ihr dürft begeistert sein von diesem Text. Am Anfang von meiner Begeisterung von diesem Text steht ein Erlebnis aus meinem Bibelstudium. Und zwar Im ersten Semester, im Einführung ins Alte Testament, sind wir im Unterricht auf Nehemia 7 gestoßen. Das Kapitel 7, wo auch eine lange Liste von diesen Rückkehrern, Namensliste von diesen Rückkehrern aufgeschrieben ist, wer da alles zurückgekommen ist. Und im Unterricht sind wir auf das gestoßen und unser Dozent hat uns gefragt, wir sind so 20 Studenten in einem Saal gewesen, was sehen wir da? Und es macht sich so peinliche Stille wie jetzt breit, so, was will der Dozent jetzt von uns hören? Und ja, so ein Moment, das macht mich dann so innerlich ein bisschen nervös. Man muss doch jetzt etwas sagen, wir müssen doch vorwärts kommen im Unterricht. Und ich strecke auf und sage so vielleicht ein bisschen gelangweilt, ja, es ist halt eine Liste von Namen. Ist doch klar. Und ich habe gemerkt, mein Dozent hat meine Antwort gar nicht gerade wirklich ernst genommen, sondern hat enthusiastisch geantwortet. Hey, es geht um Menschen. Es geht um Menschen mit ihrer Geschichte. Da ist Herr und Frau Salate zurückgekommen. Oder da sind Burkhards zurückgekommen. Oder da sind Bieris zurückgekommen. Wir haben, glaube ich, fünf, sechs verschiedene Bieris aus Untersee, aus Steffisburg, von überall her. Hey, die sind zurückgekommen. Es handelt sich um die Menschen mit einer Geschichte. Und irgendwie hat mir das Erlebnis von dem Unterricht, das ist mir irgendwie eingefahren. Doch, hey, jeder Name, der da erwähnt wird, hat eine Geschichte dahinter. Wir können uns jetzt die Frage stellen, warum stellt der Matthäus am Anfang von seinem Evangelium ein Geschlechtsregister oder so ein Verzeichnis an Anfang her? Er ist der Einzige, der anfängt mit so einem Register. Wir finden nur noch beim Lukas in Kapitel 3 so ein Verzeichnis. Markus und Johannes haben gar kein so Verzeichnis. Wir wollen es ein bisschen herausfinden und dem auf den Grund gehen. Ihr habt alle sicher schon das Handout entdeckt auf euren Stühlen. Und für alle die im Livestream zuschauen, ihr findet genau das Handout in der Videobeschreibung auf YouTube. Dort hat es einen Link. Also öffnet das mit eurem Handy oder mit eurem Laptop oder was auch immer. Und dann seid auch ihr up to date und könnt ganz mit dabei sein. Auf dem Handout seht ihr, es ist mit drei Farben markiert. Es gibt drei Abschnitte, wo der Text strukturiert ist. Und der Matthäus gibt uns in Vers 17 einen Hinweis, wie er seinen Text strukturiert hat. Nämlich dreimal 14 Glieder. Und das fängt bei Vers 2 an. Also von Vers 2 bis 6 haben wir Abraham bis David. 7 bis 11 ist David bis zur Gefangenschaft. Vom 12. bis zum 16. von Gefangenschaft bis zu Jesus Christus. Und ihr findet auf der Rückseite eine genaue Auflistung, wie man das zählen kann oder wie das zählt ist. Weil so eine Angabe macht einem ja schon neugierig. Sind das wirklich 14? Ja, es sind wirklich 14. Aber man muss der Joachim muss man doppelt zählen von der Formulierung her. Also der gehört einmal zum zweiten und zum dritten Bereich dazu. Und so geht es tatsächlich auf, dass das 3x14 Glieder sind. Weiter interessant ist auch, dass wir in dem Text 5 Frauen erwähnt haben. Ich habe die orange markiert für euch, das ist auch wirklich herausstechend, nämlich Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba, die nicht mit dem Namen erwähnt wird, sondern als mit der Frau von Uriah und Maria. Weiter finden wir auch im Handout so blau markiert noch zusätzliche Informationen, die der Matthäus so einstreuen lässt. Das ist einmal der König David oder Gefangenschaft aus Babylon, wo der Text interessant macht. Genau, also wie jetzt in der Einleitung auch erklärt, wird mit der Erwähnung von diesen Namen auch eine ganze Geschichte erwähnt, einen ganzen Hintergrund erwähnt. Und ich habe ein paar Namen ausgewählt aus dieser Liste. Das sind die fett gedruckten Namen. Und denen nehmen wir ein bisschen nachgehen. Und ich möchte anfangen mit dem Abraham. Mit dem Isaac. Und mit dem Jakob. Der Abraham, er ist der Stammvater von Israel. Eine ganz wichtige Person. Gott hat ihn berufen. Seine Nachkommen, das sollen sein Volk werden. Und er ist ein Glaubensvorbild für alle Juden und auch für uns heute. Und ihm gibt Gott eine ganz spezielle Verheißung. Und da heißt es in 1. Mose 12, 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wir werden sehen, Verheißungen werden weiterhin da in dem Verlauf noch eine Rolle spielen. Also in ihm, in seinen Nachkommen, soll der Segen von Gott an alle Menschen ergehen. Weiter haben wir den Isaac. Obwohl Abraham als der Vater von vielen Völkern bezeichnet wird in der Bibel, wird nachher nur der Isaac erwähnt. Über ihn soll nämlich die Verheißung weiterlaufen. Der Segen soll über ihn weitergehen. Und als drittes haben wir den Jakob. Und es hat wirklich eine bedeutende Rolle, dass da Abraham, Isaac und Jakob erwähnt wird. Weil Jesus Christus selber sagt, hey, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, das ist mein Vater. Und darum ist da wirklich auch schon Aussagekraft enthalten, wenn Jesus Christus in Verbindung mit diesen drei Männern gebracht wird. Er sagt nämlich mit dem, hey, die Verheißungen, die an Abraham, an Isaac und Jakob gegangen sind, die treffen auf Jesus Christus zu. Er ist der Erb von diesen Verheißungen. Weiter gehen wir, ich zeichne hier den roten Faden in dieser Geschichte. Also Abraham, Isaac, Jakob. Und wir kommen weiter zum Juda. Juda und seine Brüder. Ja, vom Jakob stammen die 12 Söhne ab. Die 12 Stämme von Israel. Und da wird auch nur der Juda wirklich speziell erwähnt. Und wenn wir ein bisschen nachforschen, dann finden wir in 1. Mose 49 nämlich auch das Segen an Juda, wo ganz speziell ist. Da heißt es nämlich, Juda, du bist's. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. In der Verheißung an Juda und seine Nachkommen, da heißt es, das Königtum wird aus deinem Geschlecht kommen und es wird einen geben, dem werden alle Völker anhängen. Also irgendwie etwas Ähnliches wie bei Abraham, etwas Universales für alle Geschlechter, für die Menschheit gesagt wird, hat es auch da den Aspekt von allen Völkern. Zeitlich sind wir da bei Juda und seinen Brüdern und den anderen Namen, die hier erwähnt werden, sind wir schon in Ägypten angekommen. Wir erinnern uns die Geschichte von Josef, wird verkauft und seine Brüder ziehen schlussendlich auf Ägypten und das Volk Israel darf dort wachsen und gross werden. Aber wir wissen auch, unter einem Herrschaftswechsel wird das Volk versklavt und wird Sklave der Ägypter. Der nächste Name ist der Aminadab. Mit dem Aminadab sind wir geschichtlich schon wieder weiter. Nämlich der Exodus ist passiert. Der Aminadab ist nämlich von der Zeit von Mose. Und er ist der Schwiegervater von Aaron, also vom Bruder von Mose. Das heisst, der Auszug ist passiert. Das Volk Israel zieht aus. Ich mache da mal ein paar Bilder rein. Und geht weiter. Der nächste Name, den ich ausgewählt habe, ist der Boas. Mit dem Boas sind wir geschichtlich schon wieder einen Sprung weiter. Nämlich das Volk Israel hat Gesetz gekriegt am Berg Sinai. Es ist weitergezogen. Wir kennen die Geschichte von den Kundschaftern und das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste muss umherlaufen. Und die Wanderschaft hat das Volk Israel schon hinter sich gebracht. Der Einzug ins verheißene Land unter dem Josua ist passiert und es ist die Zeit der Richter angebrochen. Auch die Zeit vom Buch von Ruth. Also das Volk Israel ist ausgezogen, ist durch die Wüste, hat Gesetz gekriegt, ist durch die Wüste gelaufen. Jetzt sehen wir es denn gerade. Einmal durch die Wüste. Und wir landen beim Boas. Der nächste Name ist der König David. Spannend, explizit wird da der David als König hervorgehoben. Er ist der König. Und wir müssen schnell ein bisschen eintauchen, wie es zu dem Königtum gekommen ist. Das Volk Israel hat sich nämlich den König gewünscht. Alle Völker ringsum, die haben auch einen König gehabt. Und sie haben auch einen König gewählt. Und wir lesen in 1. Samuel 8, lesen wir das nach. Da heißt es: So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zu dem Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Also das Königtum ist gekommen, weil das Volk einen König hat wollen. Sie haben jemanden wollen, der über sie richtet und Recht und Ordnung schaut. Und so ist es gekommen. Der Samuel sitzt, der Sauli, der versagt schon mal und dann kommt der König, der David. Und an ihn ergeht eine weitere Verheißung. Da heisst es nämlich, dass er ein Nachkommen wird haben und dem Nachkommen wird Gott seinen Thron auf ewig bestätigen. Also ein Nachkommen aus seinem Geschlecht, dem wird der Königsthron auf ewig gehören. Und er wird ewig thronen. Das sind die ersten 14 Glieder gewesen. Das gelb markierte. Keine Angst, wir gehen jetzt ein bisschen schneller vorwärts. Mit dem Salomon kommen wir eben in den zweiten Abschnitt. Und im zweiten Abschnitt, ich hänge hier mal her, sind wir bei den Königen angelangt. Bei diesen vielen Königen, die da aufgelistet sind. Und da ist auch interessant, der Matthäus ist sehr konzentriert und er schreibt einfach nur seinen Namen. Er redet nicht von dem weisen König, von dem hochgerühmten, wo aber auch gefallen ist, oder von dem verheerenden, von der verheerenden Reichsteilung, wo unter dem Rehabeam passiert ist, Nord- und Südreich. Er bleibt konzentriert und erwähnt einfach nur die Namen. Auch beim König Hiskia sagt er nicht viel mehr. Der fromme König erwähnt er auch nur mit einem Namen. Und dass unter seiner Herrschaft aus Nordreich, also er ist vom Südreich gewesen, aber das Nordreich dann untergegangen ist, wird auch nicht erwähnt. Und ich muss mal die Linie da noch ein bisschen weiterziehen. Salomo, Hiskia. Und wir kommen jetzt weiter zum Joachim. Joachim und seine Brüder. Ja, unter ihrer Herrschaft ist es so weit gekommen, dass die Deportationen stattgefunden haben. Unter der Herrschaft von ihm und seinen Brüdern später sind sie in babylonische Gefangenschaft geraten. Und das erwähnt der Matthäus ganz explizit. So das zweite Glied, die zwei der 14 nehmen. Wir starten in den letzten Teil und da geht es jetzt ziemlich zügig. Mit dem Shealtiel. Sind wir nämlich am Moment, wo das Volk Israel zurückkommt aus der Gefangenschaft. Im Serubabel fängt der Wiederaufbau an, später noch mit Esra und Nehemia. Und wir kommen da ans geschichtliche Ende des Alten Testaments, wo wir nicht mehr berichtet kriegen. Und dann redet man von ungefähr 400 Jahren, wo wir nicht genau oder eigentlich nicht genau wissend aus biblischen Quellen, was denn passiert ist. Das heisst, auch all die Namen, die hier nachher noch erwähnt sind, die finden wir eigentlich nicht in den alttestamentlichen Quellen. All die anderen Namen, die finden wir aus den Chronikenbüchern, dort gibt es Verzeichnisse, wo wir nachvollziehen können. Adam Matthäus hat das aus diesen Chronikenbüchern zusammengestellt. Und jetzt, der Teil muss der Matthäus auf andere Quellen zurückgegriffen haben. Und das sind sicher Familienverzeichnisse, Stammverzeichnisse, die die Juden geführt haben. Und wir haben die heute leider nicht mehr. So, wir können das nicht mehr ganz genau nachvollziehen. Oder in dem Sinn, wir wissen nicht genau, wo er das zusammengesucht hat. Aber ich glaube, er hat seinen Job gut gemacht. Und wir können darauf vertrauen, dass er da eine sinnvolle Liste geführt hat. Und wir kommen so ziemlich schon an Schluss. Es wird der Jakob erwähnt. Der Jakob und Josef bilden schon fast den Schluss von dem Verzeichnis. Und da ändert ein bisschen die Formulierung denn. Denn hier sehen wir im Vers 16, wird dann die fünfte Frau erwähnt, Maria. Und es ist ein bisschen anders formuliert. Nämlich in totalem Gegensatz, als es bis jetzt formuliert worden ist. Nämlich heisst es jetzt, es hat immer geheißen, X zeugte Y. Und jetzt, in dem Vers, wechselt das. Da heisst es nämlich, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heisst Christus. Der Matthäus versteckt da also das Wunder vor Jungfrauengeburt. Das wird da das erste Mal ganz implizit erwähnt. Und wir kommen zum Ziel von dem Verzeichnis. Jesus Christus. Ich habe am Anfang die Frage aufgeworfen, warum fängt der Matthäus sein Evangelium mit dem Verzeichnis an? Ich glaube, dass sich nämlich ein ganz sinnvoller roter Faden durch das Alte Testament zieht und dass der Matthäus, indem er die Namen ausgewählt hat und arrangiert hat, auch wirklich viel und Gewichtiges aussagt. Ihr seht den roten Faden, wo sich so durchzieht. Der Gesamtgehalt vom Matthäus-Evangelium, man könnte daraus schliessen, dass er es bewusst für Juden und Judenchristen geschrieben hat, die diesen Background hatten, die gewusst haben, was im Alten Testament steht. Er hat nämlich wirklich auch die Schwerpunkte. Jesus von Nazareth ist der König und der Messias vom Alten Testament und zugleich der Herr der Welt. Das sind so die Schwerpunkte vom Matthäus-Evangelium. Und das finde ich so spannend an diesen ersten 17 Vers, weil es programmatisch eigentlich das ganze Evangelium vorbereitet. Der Einstieg von Matthäus verbindet einfach phänomenal das Alte und Neue Testament. Und er zeigt, hey, die Verheißungen, die im Alten Testament von Gott ausgesprochen worden sind, die finden Erfüllung in Jesus Christus. Und der erste Vers ist eigentlich der Titel vom ganzen Buch, vom ganzen Evangelium. Wenn es da heisst, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In dem Satz und im nachfolgenden Verzeichnis macht der Matthäus klar, hey, da geht es um den Messias, um den König von allen Königen. Das Verzeichnis bringt aber auch noch einen weiteren Aspekt mit. Wie schon erwähnt, eben der Sohn von Abraham, dem ist der Segen oder der Nachkomme von dem, durch ihn sollen alle gesegnet werden. Das heisst, das hat wirklich etwas Universales. Und ich finde, in dem ersten gelben Abschnitt sehen wir das schon. Wir schmücken das schon, was in Jesus Christus nachher Erfüllung findet, wenn eine Tamar erwähnt wird. Ja, eine Prostituierte, eine Rahab, eine Kananäerin, eine Ruth, eine Moabiterin oder ein König David, der mit dem Anhängsel nachher mit der Frau des Uriah, eigentlich der Matthäus implizit auch die Geschichte erwähnt, wo der David Ehebruch und Mord begangen hat. Wir schmücken, dass egal ob Prostituierte, Israelit oder Ausländerin oder Ehebrecher oder Mörder, der Segen der ganzen Menschheit zugänglich sein soll. Und der Sohn Davids, das wird der ewige König sein. Und Jesus Christus ist der legitime Erb von dieser Verheißung, die an König David geht. Das menschliche Königtum, das, was sich das Volk gewünscht hat, das ist gescheitert. Man sieht hier, von oben nach unten. Das hat nicht funktioniert. Aber Gott hat gewusst, wenn er den roten Faden weiterspinnt. Und in Jesus Christus kommt der wahre König, der Nachkomme, der König von allen Königen. Jesus Christus ist der Retter und Erlöser. Er ist der Friedenskönig, der in Ewigkeit herrschen wird. Im Matthäus-Evangelium, das ist das einzige Evangelium, wo es explizit erwähnt, dass Jesus im Hof bei den Römern mit einem purpuren Gewand, mit einem Stab und mit einer Dornenkrone verspottet und verhöhnt wird. Aber genau das ist der König. Der König, der im Leben, Sterben und in der Auferstehung alle Verheißungen erfüllt. Den Johannes 3,16, ein ganz bekannter Vers, lesen wir: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen, eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wow, das ist der rote Faden, den Matthäus in diesen 17 Vers aufzeigt und aufnimmt. Und jetzt kommt die Story von Jesus Christus. Jetzt kommt das Leben. Von dem will ich erzählen, oder? Das ist ein richtig cooler Auftakt für das Evangelium. Der rote Faden, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, meine Zeichenkünste sind nicht so super, aber er bildet das Herz. Und ich glaube, die Story und auch das ganze Neue Testament, das ist die grösste Liebesgeschichte, die die Menschheit erfahren hat. Die beste, schönste und spannendste. Das Coole ist aber, dass mit der Himmelfahrt von Jesus Christus der rote Faden nicht einfach zu Ende gesponnen ist, sondern er geht weiter. Darum habe ich es bewusst darüber herausgezeichnet. Jesus oder Gott hat mit seinen Jüngern, Jesus hat mit seinen Jüngern Geschichte weitergeschrieben. Seine Geschichte hat er weitergeschrieben. Und er wird auch mit uns seine Geschichte weiterschreiben. Und mir macht das so Mut, dass Gott Menschen gebraucht hat, die einfach auch gescheitert sind, um seine Geschichte zu schreiben. Weil auch ich einfach auch immer wieder scheitere und Fehler mache. Und doch darf ich wissen, hey, Gott lässt sich nicht aufhalten. von meinen Fehlern, sondern er schreibt seine Geschichte. Und für das habe ich euch so ein Fädeli zurechtgeschnitten. Und vielleicht darf es euch die Woche begleiten. Vielleicht, ja genau, der Leuk macht schon an sein Handgelenk. Vielleicht könnt ihr es an einen Schlüsselbund binden. Vielleicht könnt ihr es sonst irgendwo dran binden, an Brille binden. Ja, das ist auffällig als Zeugnis. Ja, dann darfst du Rede und Antwort schon, warum hast du ein rotes Fädel in der Brille? Das ist auch eine Variante. Aber es soll euch Mut machen, dass Gott mit euch die Geschichte schreiben will. Und es sind aber wirklich zwei Aspekte. Auf der einen Seite dürfen wir immer wieder zurückschauen und dankbar sein und den roten Faden in unserem Leben sehen. Aber wir stehen auch immer wieder an Momenten, wo wir noch nicht ganz wissen, wie geht jetzt der Faden weiter. Und ich fände es mega cool, wenn wir nachher in der Family Time, wenn der eine oder andere es wirklich auf dem Herz hat, davon zu erzählen, wo sieht er den roten Faden in seinem Leben? Wo darf er davon erzählen, was Gott Grosses da hat? Oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der einfach gerade an dem Punkt steht und nicht weiss, hey, ich weiss nicht, wie der rote Faden jetzt weitergeht in meinem Leben. Und das ist so cool, dürfen wir miteinander unterwegs sind, dürfen wir auch im Gebet darum ringen, mit Gott darum ringen und darum bitten, dass er Türen öffnet, dass er Türen öffnet, dass er Weg zeigt und dass er uns auch irgendwo den Mut und Kraft schenkt, zum vorwärts zu gehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmal für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Dass du mit Menschen, die unperfekt sind, deine Geschichte schreibst. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn hergegeben hast für uns. Und dass wir dürfen in Freiheit leben, dürfen mit dir vorwärts gehen. Und dass du dein Reich willst bauen. Ja, die rote Faden willst du sein in unserem Leben. Und ich möchte einfach darum bitten, dass du uns immer wieder einfach auch zeigst, wo der Weg durchgeht, wo der rote Faden weiter gehen darf. Dass wir zusammenstehen, dass wir miteinander darum ringen dürfen, einander unterstützen, miteinander vorwärts gehen und auch damit rechnen dürfen, dass du auf wundersame Art und Weise Türen öffnest, Türen schliessest und neue Wege zeigst. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der König von allen Königen bist und dass du thronst in Ewigkeit und dass in dir die Verheißung aus dem Alten Testament wirklich Erfüllung gefunden hat. Amen.